Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt am Mikrofon einen schönen guten Tag.
I prefer not to use labels.
Ich bevorzuge keine Label zu verwenden. Es ist Architektur. Es gibt nichts wie moderne, postmoderne, dekonstruktive Architektur. All das kommt und geht. Was bleibt, ist die Architektur der Zeit.
The one that really survived, lasting, is architecture. Architecture of that time.
Bescheidenheit war sein Markenzeichen und Licht und Linien. Der amerikanisch-chinesische Architekt Yeo Ming-pei ist im Alter von 102 Jahren gestorben. Einen Nachruf hören Sie gleich. Außerdem Rückblicke und Rückgaben in Kultur heute. Die Säule von Cape Cross, in den 1890er Jahren von der deutschen Kolonialmacht geraubt und nach Berlin verfrachtet, kehrt zurück nach Namibia. Wir stellen die Arbeiten des diesjährigen Stückemarkts beim Berliner Theatertreffen vor und blicken zurück auf Barbara Freys 10-jährige Intendanz am Schauspielhaus Zürich. Aber zuerst zu einem Architekten, für den sich die höchsten Politiker eingesetzt haben, so wie François Mitterrand.
Une politique culturelle est à la base de toute autre politique.
Ja, Kulturpolitik ist die Grundlage für alle Politik, so Mitterrand, als er 1989 zusammen mit Yeo Ming-pei die gläserne Pyramide am Louvre einweihte. Pei hat nicht nur den neuen Louvre-Eingang gebaut, sondern auch das Islamische Museum in Doha, die Kennedy Library oder das Boston Museum of Fine Arts. Nie dem Zeitgeschmack folgend, aber sichtbar von seinen Bauhauslehrern Walter Gropius und Marcel Breuer und auch von Karl Friedrich Schinkel beeinflusst. 1983 wurde ihm der Pritzker-Preis, die weltweit wichtigste Architekturauszeichnung, verliehen. Pei wurde 1917 geboren, nun ist er mit 102 Jahren gestorben. Beatrix Novi erinnert an einen der bedeutendsten Architekten der letzten Jahrzehnte.
Der Durchbruch des E.M.Pei in Europa verdankt sich vor allem der Pyramide, die er als Eingangsgebäude in den Hof des Pariser Louvre stellte. So sinnvoll und ästhetisch in den baulichen Kontext passend sie heute gesehen wird, so umstritten war sie damals, 1982. Nur weil Frankreichs oberster Bauherr François Mitterrand sich durchgesetzt hatte, kann jetzt tout le monde stolz sein auf den astral glitzernden Hybrid aus altägyptischer Schwere und luzidem Glaskristall. Vielleicht war es Mitterrands Vorbild, das den deutschen Kanzler Helmut Kohl ermutigte, auch ein bisschen den Sonnenkönig zu spielen und sich in die Planungen zum Erweiterungsbau für das barocke Zeughaus unter den Linden in Berlin einzumischen. Er stoppte den Wettbewerb mit seinen mauen Ergebnissen und empfahl Herrn Pei aus New York. Der Tipp kam vom Bauherrn des heute im Zeughaus installierten Historischen Museums, Christoph Stölzel. Er kannte aus den USA Peys berühmte Museen und Erweiterungsbauten. Pei seinerseits war von der Aufgabe angetan, zur Teilnahme an einem Wettbewerb war er aber nicht zu haben, schließlich war er über 80 und hochberühmt sowieso. Die Empörung über die Verletzung der Wettbewerbsregeln ist vergessen. Die selbstbewusste, massive und doch elegante Erweiterung wurde zum architektonischen Juwel und vermittelte im hektischen Baugetümmel Berlins der Nullerjahre eine schwebende Ruhe im Ineinandergreifen der Gegensätze von ruhiger Wand und quirliger Stahl-Glaskonstruktion. Dass Pei trotz seines überwältigenden Lebenswerks hierzulande spät bekannt wurde, liegt vielleicht daran, dass er keiner Schule, keiner Architekturmode angehörte und sich nicht vereinnahmen ließ. Inspiration holte er sich nicht aus den angesagten Diskursen, viele seiner berühmten Kollegen galten ihm als Konfektionäre, sondern jedes Mal neu aus den Grundelementen der Architektur, aus der Doppelbindung eines Bauwerks an Herkunftsgeschichte und technisch avanciertes Design. 1917 als Sohn vermögender und weltläufiger Eltern in Peking geboren und in einer amerikanischen Eliteschule erzogen, war er doch von der chinesischen Denk- und Bautradition tief geprägt. Zwischen Cardillac und Konfuzius sei er aufgewachsen, spitzte der Spiegel einmal zu. Doch der junge Pei mied diese Sackgassen, suchte einen dritten Weg. Er schrieb sich in die piekfeine Architekturschule in Harvard ein, wo er auf den gerade aus Nazi-Deutschland vertriebenen Walter Gropius traf. Der Funktionalismus des Bauhauses Dessau prägte dann in den 40er Jahren den jungen Architekten, ohne dass er dessen dogmatische Puristik übernommen hätte. Es gelang ihm sogar, Gropius nachdenklich zu stimmen, sodass dieser Peys Mixtur von internationalem Stil und Regionalismus akzeptierte. Pei glückte es bald nach seinem Studium, potente Bautycoons an sich zu binden. Viele namhafte Büro- und Wohnhochhäuser entstanden, teils in schöpferischer Auseinandersetzung mit Mies van der Rohe und Skidmore, Owings & Merrill. Doch schon auf dem Gipfel des Erfolgs in den 60er Jahren konnte er es sich leisten, nochmal neu anzufangen und in den Ursprüngen des Bauens zu schürfen. Seine an einer Felswand der Rocky Mountains entstandenen Laboratories for Atmospheric Research gleichen einem historischen Pueblo-Dorf. So eindrücklich, dass es in Woody Allens Film Sleeper als Kulisse diente. Philip Johnson ironisierte dieses turmhafte Ensemble einmal als ersten postmodernen Bau. Den privaten Aufträgen folgten die öffentlichen. Pei baute Museen, teils auf schwierigstem, weil dreieckigem Gelände. Damit erwachte der Ingenieur in ihm. Jetzt fiel er nicht mehr nur mit der archaisierenden Plastizität seiner gleichzeitig grazilen Museumsbauten auf, sondern auch durch strenge Geometrie und stählerne Dreieckskonstruktionen, elegant verbunden mit edel einfachen Steinwänden. Bestimmt hatte Stölzel damals das Boston Museum of Fine Arts von 1981 gesehen oder auch den Erweiterungsbau der 1978 eröffneten National Gallery of Art in Washington. Formal und körperhaft zugleich. Schade, dass in der Zeit, als Peis Ruhm in Deutschland schon hätte ansässig werden und wirken können, authentische Architekturen wie Designen im hiesigen sterilen Clinch zwischen Postmoderne und Hightech so wenig Chancen hatten.
Beatrix Novi zum Tod des Architekten Yeo Ming Pei, der im Alter von 102 Jahren gestorben ist. Am Deutschen Historischen Museum hat Pei, wie gerade gehört, die gläserne Erweiterung gebaut, die vor 15 Jahren eingeweiht wurde. Seit 2006 wird in diesem Museum auch die Säule von Cape Cross gezeigt, eine helle Kalksteinsäule, über eine Tonne schwer, die mit einem Kreuz abschließt. Portugiesen hatten sie im 15. Jahrhundert an der namibischen Küste am Cape Cross aufgestellt. Als Deutschland das Land kolonisierte, wurde die Steinsäule nach Deutschland verschifft und gelangte dann nach dem Zweiten Weltkrieg in die Sammlung des Museums für deutsche Geschichte, heute Deutsches Historisches Museum. Dort wurde heute bekannt gegeben, dass die Säule von Cape Cross an Namibia zurückgegeben wird. Darüber habe ich vor der Sendung mit dem Leiter des Museums, mit Raphael Groß, gesprochen. Meine Frage an ihn: Sie haben in einem Interview gesagt, nach deutschem und internationalem Recht gäbe es keine Verpflichtung zur Rückgabe. Ausschlaggebend seien politische und ethische Gründe gewesen. Wieso war Ihnen das so wichtig?
Ja, ich denke, es ist wichtig, dass man in so einem Prozess, wo man darüber nachdenkt, ja, wie geht man mit so einem musealen Objekt um, da auch möglichst transparent ist. Und der erste Punkt ist ja, gibt es rechtliche Gründe, dass man es zurückgeben muss? Gibt es ein Restitutionsgesetz? Gibt es völkerrechtliche zwingende Normen? Rechtlich gesehen gibt es in dem Sinne keine Klarheit darüber. Das heißt, man muss über andere Fragen nachdenken und andere Gründe überlegen, sprechen die dafür oder dagegen, dass man so einer Forderung nachkommt.
Das ist ja im Grunde genommen genau der Punkt, den viele Kritiker, der lauteste unter ihnen ist wahrscheinlich Jürgen Zimmerer, Afrika-Historiker, Kolonialhistoriker aus Hamburg, bemängeln, dass das ein Prozess ist, der doch relativ lange dauert. Diese Rückgabeforderung von Namibia ist aus dem Jahr 2017 nicht die erste Rückgabeforderung, sondern, wenn ich mich richtig erinnere, die vierte Rückgabeforderung. Dann gab es letztes Jahr das Symposium, das Sie gerade erwähnt haben, und heute wurde offiziell bekannt gegeben, dass die Säule von Cape Cross zurückkehrt. Da kann man schon natürlich auch mal fragen, wieso ist das so ein langer Prozess?
Ja, das ist eine spannende Frage und die ist ja auch vollkommen berechtigt. Die Frage ist, aus welcher Perspektive sieht man den Prozess? Meine Perspektive vielleicht ganz kurz: Ich bin im April 2017 hier als Präsident ins Amt gekommen und wenige Monate, Wochen später hatte ich quasi diese Frage auf dem Tisch. Ich habe dann eigentlich folgenden Prozess in Gang gesetzt und da glaube ich, dass wir einen vielleicht in dem Sinne wirklich einen Präzedenzfall geschaffen haben. Ich habe dann nicht einfach ein Gutachten in Auftrag gegeben, sondern ich habe wirklich alle eingeladen. Das waren mehr als 400 Gäste bei uns, die diskutiert haben und dann darauf gestützt mir ein Urteil gebildet. Eigentlich hat das nicht so lange gedauert. Wenn man aber umgekehrt fragt, warum sind erst jetzt die Gründe, die zu einer Rückgabe eines solchen Objektes führen, so relevant, dass man das macht, Das ist natürlich eine historische Frage, dass eben erst sehr, sehr, sehr kurze Zeit im Bewusstsein, in der öffentlichen Debatte in Deutschland, die Kolonialzeit, die deutsche Kolonialzeit, als auch eine sehr problematische Zeit diskutiert wird.
Mal ein bisschen provokant gefragt. Es gibt viele Kritiker, die sagen, dass dieses Objekt in ihrem Museum kein so großer Verlust ist. Es gibt andere Objekte in Sammlungen, die nicht ihre Sammlung sind, die in der, zum Beispiel die Sammlung Stiftung Preußischer Kultur besitzt. Da gibt es Benin-Bronzen. Die werden zurückgefordert, die werden aber nicht zurückgegeben. Kritiker sagen jetzt, das, was hier jetzt stattgefunden hat, ist so etwas wie eine simulierte Rückgabe. Wie würden Sie das sehen?
Ja, man kann natürlich immer alles mit allen in eine Verbindung setzen und dann sagen, wenn jetzt jemand hier richtig gehandelt hat, ist es trotzdem nur, um zu verdecken, dass irgendjemand anders unrichtig handelt. Ich verstehe das irgendwie, dass es vielleicht da eine große Unbefriedigtheit gibt, aber ich denke, das sozusagen gerade an diesem Fall festzumachen, scheint mir so ein bisschen gewollt.
In New York klagen Vertreter der Herero und Nama vor einem Berufungsgericht erneut auf Entschädigungszahlungen. Nun werden Sie im Spätsommer zusammen mit Kulturstaatsministerin Monika Grütters nach Namibia reisen, diese Säule offiziell zurückgeben an Namibia. Ist das auch ein politisches Signal an genau diese Vertreter der Herero und Nama, die in New York auf Entschädigungszahlungen klagen?
Das ist eine gute Frage, die Sie vielleicht wirklich Frau Grütters erfahren müssen oder Frau Müntefering. Oder ich fände es richtig, wenn ich vielleicht sagen kann, die Gründe, warum ich für die Rückgabe bin, hat unmittelbar mit der Anerkennung der Verbrechen, der Crimes Against Humanity, der Menschenrechtsverbrechen gegen die Herero und Namas zu tun. Also das ist der wichtigste Grund, warum ich finde, es muss zurückgegeben werden und warum es jetzt zurückgegeben wird. Das ist für mich so eindeutig mit einer Verstärkung des Bewusstmachens, was da passiert ist, verbunden, dass ich mir schwer vorstellen kann, dass man daraus dann schließt, das soll jetzt eigentlich verdecken, was damals passiert ist. Also das finde ich eigentlich nicht ganz richtig als These.
Der Direktor des Deutschen Historischen Museums, Raphael Groß, Zurückgabe der Säule von Cape Cross an Namibia. Was kommt nach dem Protest? Diese Frage könnte man auch in der Kolonialdebatte stellen. Sie ist aber das Motto des diesjährigen Stückemarkts beim Theatertreffen in Berlin. Aber auch da geht es um postkoloniale Themen, um die Frage der Migration von Afrika nach Europa und die der Reparationszahlungen an sämtliche Afroamerikanerinnen und Afroamerikaner, die als Sklaven in die USA kamen. Aus den 361 Einsendungen aus 65 Ländern hat die Jury die 5 besten Theatertexte ausgesucht. Dabei gibt es nicht nur sprachliche Hürden zu überwinden. Eberhard Spreng berichtet aus Berlin.
3 Tische, Mikrofone, Manuskripte, Performer. Und ein ziemlich anarchisch skurriler Plot. Das gerne und oft masturbierende Mädchen Pussy Sludge menstruiert Rohöl in den Sümpfen eines Nationalparkes. Die Lesung Pussy Sludge der US-amerikanischen Dramatikerin Gracie Gardner eröffnete den Stückemarkt.
Das hier ist ein einzigartiges Ökosystem. In einem gemäßigten Regenwald sind offene Ölquellen super selten zu finden.
Das hier ist keine offene Ölquelle. Das ist mein Vaginalausfluss.
Ja, Pippekacke, ja. Rohölteiche gibt's hier sonst nicht und die Leute wollen das sehen.
Eine surreale Farce um das weibliche Geschlechtsorgan. Der Start blieb auch weiter US-amerikanisch mit Want the Black des schwarzen Autors und Musikers Nazareth Hassan. Was wäre, wenn die immer wieder vergeblich geforderte Reparationsleistung des weißen Amerika gegenüber seinen ehemaligen Sklaven jetzt endlich erfolgte? In der Aufführung, die aufgrund der schlechten Sicht im Kassenfoyer der Festspiele eher einem live performten Hörspiel ähnelt, ist immer wieder das inkriminierte N-Wort zu hören. Die Stückemarktdirektion hatte dem schwarzen Autor wegen seiner Benutzung des N-Wortes einen diesbezüglichen Warnhinweis im Programmheft nahegelegt. Aber das wollte Nazareth Hassan nicht. Eine in vielfältige Bilder gebrochene Flüchtlingsgeschichte entwirft der iranische Österreicher Amir Gudarzi, dessen Bilderreiche die Burg der Assassinen von Lastwagenfahrern erzählt, von Nutten und Flüchtlingen, Touristen in den Alpen, Marco Polo, sprechenden Sphinxen, der Burg der Assassinen und dem Alten vom Berge und vom Berge selbst, der in die Geschichte mit einem Erdrutsch eingreift. Vorgetragen wird der kunstwollende Mythenmix als vierstimmiges Sprechoratorium.
Sag ihnen, dass sie nicht dazugehören werden. Sag ihnen nicht, dass sie dazugehören werden. Sag ihnen, dass wir arm sind. Sag ihnen nicht, dass wir reich sind.
Überzeugender als die Lesungen sind die beiden Gastspiele mit ausgearbeiteten Performances. Mit dem Solo Estado Vegetal der chilenischen Künstlerin Manuela Infante, die ästhetisch und schauspielerisch eine eigene Klasse ist. Erzählt wird der Versuch der Anverwandlung an pflanzliche Nerven- und Kommunikationssysteme, ein Theater, das anthropozentrische Denkweisen überwindet. Das scheint in Zeiten ökologischer Katastrophen dringlicher als die Auswahl der drei Stücktexte, die dem Mainstream der Identitätsdebatten zu folgen schienen. Mit dem schwarzen Autor und der Rassismusproblematik, dem iranischstämmigen Autor und seiner kulturtriefenden Geflüchtetenparabel und der Autorin einer ironisch-feministischen Selbstfindungsphase. Aber dann gab es am Ende in der ukrainischen, auf Recherchen in einem Altersheim basierenden Performance Fall on Pluto ein einfaches, schönes, im Spiel erschlossenes Schlussbild über den tragisch alternden Menschen und seinen unausweichlichen Tod. Da befreien sich die Performer von ihren lebensgroßen Puppen, so als legte die ewig junge Seele die sterbliche Hülle des Körpers ab. Ansonsten aber ein sprachtechnisch schlecht vorbereitetes Gastspiel mit hektisch dahinpulsender Übertitelung, der man nicht folgen kann. Der Stückemarkt hat auch mit seiner nun global aufgestellten Auswahl immer noch ein ungelöstes Problem. Was verbindet die fertigen Gastspiel-Performances, eine ist 2 Jahre alt, mit den provisorischen Stückelesungen? Und was versteht das Publikum von den in der Regel englischen Sprachkunstwerken? Die Debatte um das Format Stückemarkt kann weitergehen, vorausgesetzt, dessen Zukunft interessiert noch irgendwen.
Eberhard Spreng, ein wenig enttäuscht über den diesjährigen Stückemarkt beim Berliner Theatertreffen. Mit gleich 2 Inszenierungen ist dieses Jahr die Schweizerin Barbara Frey beim Berliner Theatertreffen zu Gast, die sie letztes Jahr an ihrem Haus, dem Schauspielhaus in Zürich, in Szene gesetzt hat. Barbara Frey wird zum Schluss dieser Saison Abschied nehmen. 10 Jahre lang leitete sie das Haus, die erste Intendantin überhaupt in Zürich, weswegen sie auch die Frauen an ihrem Haus förderte. Ihr letztes Stück ist eine Literaturadaption aus James Joyce' Ulysses mit dem Titel Die Toten. Christian Gampert hat nicht nur diese Inszenierung gesehen, sondern zieht eine künstlerische Bilanz der Arbeit von Barbara Frey in Zürich.
Die Toten nach James Joyce sind eine Art Requiem auf ihre Züricher Zeit mit vielen wispernden, sich kakophon missklingend überlappenden und dann wieder wunderbar lyrisch singenden Stimmen. Der Abend transportiert aber auch eine düster pessimistische Weltsicht, die sich bei Frey schon in ihren letzten Inszenierungen andeutete. Die dunkle Drehbühne von Martin Zehetgruber mit ihren hohen Wänden sieht so aus, als sollten wir geradewegs in ein Nachtmahr des englisch-schweizerischen Malers Johann Heinrich Füssli entführt werden. Die gesamte Aufführung spielt in einem Totenhaus, in einer Welt der Erstarrung. Allerdings wird dieser gedankenzerquälte Kosmos der Leere und des Übergangs immer wieder aufgebrochen durch jene James Joyce'schen Nonsens-Sprachspiele und vielstimmigen inneren Monologe, die Barbara Frey zu Textblöcken zusammenfasst und dann wild rhythmisiert.
Bronze bei Gold hörte wie Hufeisen, Stahl klingend, im Pettenten.
Joyce hat lange in Zürich gelebt und ist 1941 quasi zum Sterben aus dem Pariser Exil zurückgekommen. Wenn Barbara Frey ihre 6 sprachexperimentierenden Schauspieler an einen langen Tisch wie zum letzten Abendmahl versammelt, dann ist das einerseits ein Da Vinci-Zitat, andererseits aber auch eine Anspielung auf das Zürcher Restaurant Kronenhalle, in dem Joyce ein letztes Essen einnahm und in dem der Schauspieler Michael Mertens nun einsam am Tisch sitzt. Es ist eine Inszenierung des Abschieds. Die Zürcher Intendanz von Barbara Frey ist zu Ende und naturgemäß war nicht alles gut, aber doch vieles. Für Spaß und Avantgarde war nicht die Hausherrin zuständig, sondern andere. Zum Beispiel Herbert Fritsch, der in Zürich einige seiner wildesten Sachen machte, die grimmigen Märchen etwa. Frey hat die handelsüblichen großen Regisseure ans Haus geholt. Frank Castorf, René Polisch, Jan Bosse, Sebastian Nübling, Stefan Pucher, Alvis Hermannis und hat auch den Jungregisseuren eine sehr weitgehende Freiheit gelassen. Ihre eigenen Inszenierungen waren immer ein bisschen zu schön, zu gelackt, zu übersichtlich und ästhetisiert. Aber sie hat ihr psychologisch fundiertes Theater weiterentwickelt und zieht nun eine melancholische Bilanz. Die Menschen in ihrem Joyce-Kosmos sind wie Stillleben drapiert. Noch die Servietten, die sie zum Speisen am Hals tragen, wirken wie die Halskrausen eines niederländischen Patriziergemäldes aus dem goldenen Zeitalter. Allerdings weiß Barbara Frey gemeinsam mit Joyce um die Absurdität des jüngsten Tages und der Wiederauferstehung. Was wäre, wenn alle tatsächlich aus ihren Gräbern stiegen? Nein, das ist nicht wünschenswert. Zu Ende ist zu Ende, auch die Intendanz. Weite Teile des Abends sind im Sinne einer traurigen Liturgie inszeniert. Und doch kommt irgendwann der Zornausbruch, das Gefühl des Fremdseins im eigenen Haus. Ein Zug, den Frey offenbar mit dem lebenslangen Exilanten James Joyce teilt.
Und sollten Sie nicht besser Ihre Heimat kennenlernen, von der Sie nichts wissen?
Ach, wenn Sie die Wahrheit hören wollen. Ich habe mein eigenes Land satt.
Die Toten spielen in einer Christoph-Martaler-artigen Zwischenwelt. Die melancholische Grunddisposition der Aufführung wird durch Poesie und Musik aktiv bekämpft. Zwar singt die Schauspielerin Elisa Plüss wunderbar elegisch das irische Liebeslied »She moved through the fair«, doch immer wieder gewinnen Sprachakrobatik, Witz und Nonsens die Oberhand. Und so ist dies zwar eine durchaus schweizkritische, aber auch versöhnliche Abschlussinszenierung. Schnee fällt auf die Welt von Joyces Hauptfigur Conroy und langsam schwand seine Seele. Aber das experimentelle Gebrabbel und die Lust am musikalischen Wahnsinn, die bleiben.
Christian Gampert über Barbara Freys letzte Inszenierung in Zürich und ihre Hinterlassenschaft nach 10 Jahren Intendanz am Schauspielhaus. Und in den Kulturmeldungen mit Michael Köhler lesen wir jetzt erstmal offene Briefe.
Auf Initiative von Shermin Langhoff, nämlich der Intendantin des Berliner Maxim-Gorki-Theaters, ist dieser offene Brief erschienen anlässlich des Verfahrens gegen das Zentrum für politische Schönheit. Kürzlich wurde, wir erinnern uns öffentlich, dass die Staatsanwaltschaft Gera gegen die Künstler des Zentrums für politische Schönheit seit 16 Monaten wegen der angeblichen Bildung einer kriminellen Vereinigung ermittelt. Nach öffentlichem Druck wurde das Verfahren am 8. April eingestellt. Das sei aber nur ein erster Schritt. Diese, Zitat, Kriminalisierung von Künstlerinnen muss aufgearbeitet werden, heißt es im offenen Brief. Und weiter, wir fordern den Landesjustizminister Dieter Lauinger auf, seine Kontrollpflicht rascher wahrzunehmen, dafür zu sorgen, dass solche Ermittlungen künftig erst überhaupt nicht erhoben werden. Zu den Unterzeichnerinnen des offenen Briefs gehören neben Shermin Langhoff auch Musiker, Schriftsteller und andere wie Herbert Grönemeyer, Lia Roos, Jan Böhmermann, Sascha Stanisic, Sibylle Berg, Jenis Yücel, Katja Riemann, Harald Welzer und andere. Über den expressionistischen Maler Max Pechstein, der von 1881 bis 1955 lebte, entsteht erstmals ein Dokumentarfilm. Der 75-minütige Streifen unter dem Titel Tanz der Farben über die Lebensgeschichte des in Zwickau geborenen Künstlers erscheint Ende des Jahres. Das teilte die Stadt heute mit. Er spiele an bedeutenden Stationen in Pechsteins Leben. Beleuchtet werde auch die Diffamierung des Künstlers unter der nationalsozialistischen Diktatur. Aufmerksamkeit gewinnt das Projekt in einem Moment, da das Brücke-Museum in einer Ausstellung die NS-Geschichte der Künstler aufarbeitet. Hitler verfilmte bekanntlich 1935 die Expressionisten als entartete Kunst. Ernst Ludwig Kirchner wählte 1938 den Freitod. Premiere feiert der Film über Pechstein voraussichtlich Ende des Jahres. 2020 wird er dann im MDR und NDR ausgestrahlt. Der 42-jährige noch deutsche Autor und Regisseur Christos Sagor schreibt und inszeniert für Erwachsene, Jugendliche und Kinder. Am Theater Magdeburg, am Ensemble Stuttgart, Bochum, Staatsschauspiel Dresden sowie am Deutschen Theater Berlin. Sagor wird für sein Stück »Ich lieb dich« in der Inszenierung der Schauburg München mit dem Mülheimer Kinderstückepreis 2019 ausgezeichnet. Das Stück beschreibt unterschiedliche Arten von Liebe und erzählt von Verlust, Schmerz, Glück und Tod.
Und wenn Sie wissen wollen, welche Neuigkeiten es von den Filmfestspielen in Cannes gibt, dann empfehle ich Ihnen auf deutschlandfunk.de/kulturheute die Postkarten aus Cannes von meiner Kollegin Maja Elmenreich. Ja, Labour hat die Brexit-Gespräche abgebrochen. Mehr dazu nach den Nachrichten in den Informationen am Abend. Mein Name ist Anja Reinhardt. Danke fürs Zuhören. Ihnen einen guten Abend.